Deutschlandfunk.
Auf der Arbeit sind schon wieder Ausfälle. Es gibt eh nicht genug Personal. Alle wollen was von euch und dann seid ihr auch noch dafür verantwortlich, Leuten hinterher zu telefonieren, um den Schichtplan vollzukriegen. Ihr seid mega gestresst und das merkt man auch.
Da erkenne ich mich manchmal in den Situationen selber nicht wieder, weil so bin ich nicht, dass ich irgendwie schnell pumpig werde oder da nicht entsprechend die Geduld habe. Ich weiß ja schließlich, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die gerade auf meine Hilfe angewiesen sind. Und wenn ich dann selber so reagiere, also das, da mag man sich selber am wenigsten.
Out of character, also ganz anders als sonst und ganz anders, als sie sich mag. So wird Vanessa, wenn ihr alles ein bisschen zu viel ist. Das haben wir doch alle schon mal erlebt, oder?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Caro Nieder und wir finden heute zusammen raus, was das eigentlich genau ist. Also dieses sich out of character Verhalten. Hier im Podcast schauen wir ja immer auf eure Geschichten und Erlebnisse und ordnen das Ganze mit Hilfe der Wissenschaft ein. Heute geht's um Stress und warum wir uns dann oft nicht mehr so verhalten, wie wir eigentlich sind. Ich kenne das auch. Ich bin dann super schnell genervt von allem und bin total kurz angebunden und einfach nicht der freundliche und soziale Mensch, als den ich mich eigentlich sehe. Wieso passiert uns das? Wieso verändern wir uns unter Stress und haben uns nicht mehr so richtig unter Kontrolle? Und was können wir eigentlich dagegen tun? Vanessa arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Schichtsystem. Da wird's öfter ziemlich stressig für sie. Und dann fühlt sich das bei ihr so an.
Also wenn ich so richtig enormen Stress habe, merke ich, dass in meinem Kopf richtiger Chaos herrscht und ich keinen richtig klaren Gedanken fassen kann. Also all meine To-Dos, all meine Aufgaben, die schwirren mir dann im Kopf umher, aber ich kriege die dann nicht mehr so richtig gut strukturiert und priorisiert. Ich macht dann alles irgendwie so ein bisschen durcheinander und das ist dann noch begleitet zu körperlichen Symptomen, würde ich jetzt fast sagen. Also ich merke schon, dass ich so ein bisschen Herzrasen kriege und so ein flaues Gefühl im Magen habe. Ich stehe dann einfach so richtig unter Strom.
Also eigentlich schon, also körperlich auch so eine, naja, ich würde mal sagen, höhere Stressreaktion, ne? Also da bist du dann wirklich schon richtig gestresst. Was sind das für Situationen, die du in deinem Job jetzt zum Beispiel als besonders stressig empfindest, wo das dann mit dir passieren kann?
Besonders stressig ist es für mich, wenn ich daran gehindert werde, das, was ich eben als Pflegefachperson eben weiß, was fachlich und ethisch richtig ist, daran quasi gehindert werde, das umzusetzen. Also ein Mensch verstirbt und ich möchte diesen Menschen gern in einen anderen Raum verlegen, damit dort die Familie hingehen kann, damit es ruhiger ist. Und das kann ich aber strukturell gerade nicht ermöglichen, weil die Station zum Beispiel voll ist. Da gerate ich dann in Stress, weil ich einfach so gegen meine eigene Haltung dann anarbeiten muss.
Okay, das heißt, du willst eigentlich eine Aufgabe ausführen, die eigentlich zu deinem Job gehört, aber es ist dir gerade nicht möglich, weil du entweder zu viel zu tun hast, Räumlichkeiten nicht gegeben sind und dann musst du ja irgendwie handeln und bist unter Druck, so, ne?
Ja, genau. Also das wäre dann so ein Beispiel für moralischen Stress, aber gibt natürlich auch einfach den Stress, dass es so viele Aufgaben gibt, die am besten alle gleichzeitig laufen müssten und man es aber halt einfach nicht gleichzeitig hinkriegt und irgendwie priorisieren muss. Und wenn dann diese Liste immer länger wird, die man irgendwie im Kopf hat, die man abarbeiten muss und da nicht hinterherkommt, das stresst natürlich auch.
Das verstehe ich total. Merkst du denn auch was? Also du hast gesagt, körperlich merkst du das, in deinem Kopf merkst du das, dass irgendwie alles ein bisschen durcheinander ist. Merkst du es dann auch im Umgang mit zum Beispiel Patienten oder Patientinnen oder vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen?
Ja, leider ja, muss ich ganz klar so sagen. Also in meinem Fall ist es vor allem, dass ich nicht mehr so geduldig bin. Ich kann dann da wirklich schwer dann nochmal einen neuen Versuch starten, etwas nochmal neu erklären oder eben, wo ich weiß, dass zum Beispiel jetzt der Toilettengang eben entsprechend länger dauert, weil die Person Hilfe braucht, das dann schon, dass mich das innerlich stresst, dass ich mir denke, oh, komm, mach jetzt mal ein bisschen schneller, weil ich habe die Zeit dafür nicht. Und so ist es natürlich auch mit den Kollegen und den Kolleginnen, dass da die Geduld eben wirklich nicht mehr so vorhanden ist, wie es zum Beispiel zu Beginn des Dienstes ist oder wenn ich länger frei hatte, wie es dann ist. Und auch der Ton eben dann entsprechend rauer werden kann in so stressigen Situationen.
Manchmal rutschen Vanessa dann auch Kraftausdrücke raus. Also sie beleidigt jetzt niemanden, flucht aber so vor sich hin. Und diese Veränderung bei Stress, die kennt ihr auch. Wir haben euch mal in Berlin auf der Straße gefragt.
Jetzt im Nachhinein habe ich das gemerkt, dass einfach dann manchmal so ein bisschen das Feingefühl fehlt und man in Stresssituationen manchmal abgestumpft interagiert.
Ja, man wird halt fahrig, ne? Also man ist so richtig unter Strom und macht alles schnell und meistens leider auch nicht gut.
Nacken wird steif und dann werde ich ganz, ich sag mal, nervös. So, weil ich weiß, okay, jetzt sitzt der Stress ein, das merke ich sofort.
Dann ziehe ich mich sehr zurück oder verschließe mich, versuche das zu verstecken.
Die Reaktionen auf Stress sind also sehr unterschiedlich. Volker Busch ist Neuromediziner und macht den Podcast Gehirn gehört. Er hat uns erzählt, welche verschiedenen Stressreaktionen es gibt.
Also es gibt im Prinzip 4 Ebenen, auf denen sich Stress beim Menschen zeigt. Die erste Ebene ist die körperliche Ebene. Das sind Menschen, die Stress häufig in einer somatischen Weise austragen. Das heißt, denen schlägt etwas auf den Magen, ne? Sagt man ja auch so im Alltag. Die haben dann Reizdarmbeschwerden oder haben wenig Appetit, vielleicht auch Herzrhythmusstörungen gibt es oder manche berichten einen ziehenden Nackenschmerz, Kopfschmerzen oder Rückenweh. Dann gibt es Menschen, die spüren Stress auf der geistigen Ebene, dass sie zum Beispiel eben nicht mehr so motiviert sind, keine Lust mehr haben, dass sie unpünktlicher werden oder sagen wir, dass sie sich nicht mehr so konzentrieren können, dass sie Schwierigkeiten haben, gut zu planen und anfangen, Dinge aufzuschieben, zu prokrastinieren. Ne? Und dann gibt es die emotionale Ebene. Die emotionale Ebene von Stress zeigt sich darin, dass Menschen zum Beispiel näher am Wasser gebaut sind, dass sie manchmal auch zu mehr Ängsten neigen oder dass die Zündschnur so kurz wird, dass sie wütend werden, schneller aus der Haut fahren und schon jemanden anschreien, vielleicht, der es vielleicht gar nicht verdient hat. Und dann gibt es schlussendlich noch die Verhaltensebene, das ist die 4. Ebene. Manche Menschen bemerken die Folgen von Stress daran, dass sie sich anders benehmen, dass sie sich zum Beispiel zurückziehen, nicht mehr so viel Lust darauf haben, sich mit Freunden zu treffen, dass manche Hobbys nicht mehr so das Interesse auslösen, wie es früher der Fall war.
Wir gucken uns ja heute die emotionale Ebene an, also die 3. Ebene, in der wir uns manchmal anders verhalten, als wir sind oder sein wollen. Aber warum passiert das eigentlich? Hilal El Abed ist Psychologe mit Schwerpunkt Neuropsychologie und erklärt uns, was da im Gehirn genau passiert.
Die Amygdala, das ist so das Schaltzentrum im Gehirn für negative Emotionen und für Emotionsregulation. Und wir wissen, wenn wir gestresst sind über einen längeren Zeitraum, dann ist diese Amygdala überaktiv. Das heißt, sie reguliert negative Emotionen etwas schlechter. Und deswegen reagieren wir dann auch reizbarer. Wir haben noch ein anderes Areal im Gehirn, der präfrontale Kortex. Der ist so für logisches Denken zuständig, für alles, was wir so an Emotionen haben, damit der das alles logisch reguliert, damit wir sachlich reagieren in bestimmten Situationen und unser Verstand nutzen und nicht direkt hochgehen. Und der wird in stressigen Phasen ganz schön unterdrückt und gedämpft. Das heißt, diese Amygdala kann nicht gut von diesem Areal kontrolliert werden. Was noch wichtig ist, was im Gehirn passiert, haben wir ein Areal, das nennt sich der Hippocampus. Und der Hippocampus ist, kann man sich so vorstellen, dass der wichtig ist für die Aufmerksamkeit, für das Gedächtnis. Und der ist eng verbunden mit den anderen Arealen, die ich genannt hatte. Also die interagieren miteinander. Und wir wissen, dass wenn wir gestresst sind, dieser Hippocampus, wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, an Volumen verliert. Das heißt, der ist dann nicht mehr in der Lage, neue Synapsen und Verbindungen zu bilden. Und das heißt, dass wir uns nach einer Zeit auch viel schlechter konzentrieren können, etwas neben der Spur sind. Und diese ganzen Faktoren, wenn man die addiert und nebeneinander stellt, dann funktionieren wir auch nicht mehr richtig. Das heißt, uns stört das ja dann selbst, dass wir ständig Sachen vergessen, dass wir nicht aufmerksam genug sind. Und irgendwie muss dieses schlechte Gefühl, was sich dann so aufbaut, raus. Ne? Und wenn ich dann in so einer stressigen Situation bleibe und nicht darüber spreche und nichts dagegen unternehme, dann sucht sich psychologisch gesehen und suchen sich unsere Emotionen einfach nur eine Chance, die wir nutzen können, um diese Emotionen mal zu entladen. Und das passiert dann häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Für Vanessa ist das total frustrierend, dass sie sich bei Stress anders verhält.
Weil man ja selber weiß, wie man eigentlich ist, so vom Charakter her, und ja auch weiß, wie man eben in seiner Professionalität sein muss und eben auch möchte, um eben professionell zu arbeiten. Und wenn man das nicht macht, dann ist das frustrierend, und für mich fühlt sich das dann auch wirklich immer nach Versagen an, dass ich das jetzt nicht richtig hinkriege, so wie ich es mir eigentlich vorstelle und wie sich sicherlich eben auch meine Patienten und Patientinnen und KollegInnen wünschen.
Ich stelle mir das dann auch ein bisschen wie so eine Abwärtsspirale eigentlich vor, ne? Weil du bist dann gestresst, verhältst dich dann so, wie du dich nicht verhalten möchtest. Darüber bist du wieder frustriert. Ja. Dadurch ist man wieder mehr gestresst, also dass es immer weiter nach unten geht sozusagen. Wie gehst du denn damit um, dass dich dann selbst auch nicht so magst oder deinen Ansprüchen nicht gerecht wirst? Was machst du dann?
Also die schnelle Kompensation und auch die ungesunde in meinem Fall ist Essen. Du steckst dir nochmal Merci von den Patienten als Dankeschön in den Mund und kriegst irgendwie nochmal neue Energie und so einen kleinen Moment, wo du irgendwie merkst, so okay, komm, jetzt wird's gleich besser. Ich weiß aber natürlich, dass das langfristig überhaupt keine gesunde Strategie ist. Und um das dann wiederum zu umgehen, da ich mache zum Beispiel viel Sport und das hilft mir enorm, dann zu Hause wirklich abzuschalten, richtig auf Null zu fahren, und dass, wenn ich am nächsten Tag dann wieder in den Dienst starte, eben nicht schon auf so einem gewissen Frustlevel einsteige, sondern mit guter Laune positiv energiegeladen starten kann und dann quasi auf 100% bin, und dann ja, kann der Dienst dann kommen.
Vanessa hat also Wege gefunden, nicht ganz so schnell in dieses Stressgefühl zu kommen. Sie will aber auch langfristig was ändern und hat deswegen die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Was gibt's aber sonst für Möglichkeiten, bevor man so einen Schritt geht? Hilal El Abed hat uns vorhin ja schon unsere Gehirnaktivitäten bei Stress erklärt. Als Psychologe kann er natürlich auch Tipps geben, wie wir mit Stress besser umgehen und auch mit diesem Gefühl von: Ich verhalte mich gerade anders, als ich will. Hilal El Abed sagt, erstmal muss Stress nichts Schlimmes sein, sondern hilft uns in bestimmten Situationen.
Akute Stressphasen sind vollkommen in Ordnung, damit wir Sachen auch gut regeln können. Das heißt, wenn ich gestresst bin in einer Klausurphase, ist das auch super, weil das zeigt nochmal die Wichtigkeit dieser Phase und lässt uns ja erkennen, wie wichtig das eigentlich ist und dass wir unseren vollen Fokus und Aufmerksamkeit dahin richten sollten. Chronisch wird es, wenn es über einen längeren Zeitraum stattfindet, wo wir auch kein Ende in Sicht sehen. Das heißt, wenn ich praktisch eine Klausurphase habe, jetzt wenn wir bei dem Beispiel bleiben, weiß ich, okay, nach 4 Wochen ist die Phase um und da wird sich einiges wieder runterregulieren. Aber wenn die Lebensumstände, in denen ich mich gerade befinden, so bleiben und das für einen ganz langen Zeitraum, dass das irgendwann überschlägt auf andere Bereiche im Leben. Das heißt, ich ziehe mich sozial dann mehr zurück, weil ich keine Kraft habe. Ich schlafe schlechter, mein Appetit verändert sich. Und dann gibt es noch eine Menge anderer Symptome, die man sich anschauen kann, wo man dann weiß, okay, jetzt wird es problematisch.
Zähl doch gerne nochmal so ein paar Warnsignale auf. Ab wann würde ich sagen, jetzt sollte ich mir mal Gedanken machen?
Ich spüre immer so einen inneren Druck, eine innere Anspannung. Ich habe irgendwie Magenprobleme. Stress kann sich auch körperlich ganz stark zeigen. Das heißt, Menschen berichten sehr oft über Schmerzen an verschiedenen Bereichen, an Kopfschmerzen, Nackenverspannungen. Das kann alles vorkommen. Natürlich können wir auch noch kognitiv und affektiv diese Ebenen durchleuchten. Menschen, die ständig gestresst sind, grübeln sehr viel, zeigen sich sehr reizbar, haben immer oder sehr häufig Entscheidungs- und auch Konzentrationsprobleme. Und wenn wir das Verhalten uns anschauen, da sehen wir auch, dass Menschen, die gestresst sind, tendieren, sich zurückzuziehen, dass sie unregelmäßig essen, dass sie unregelmäßig schlafen. Und wir sehen auch eine Zunahme von beispielsweise Nikotin oder Alkohol. Das spielt da auch eine ganz große Rolle.
Lass uns noch mal ein bisschen darauf gucken, dieses Out of Character, ich verhalte mich anders, als ich möchte oder sonst. Mhm. Was mache ich, wenn ich das merke und merke, boah, eigentlich mag ich mich gar nicht, so wie ich mich gerade verhalte?
Also das Erste und das Wichtigste, was wir allen Menschen empfehlen, die sowas gerade empfinden, ist immer darüber zu sprechen. Denn andere Menschen können nicht wissen, was los ist. Und wenn wir andere Menschen den Kontext erklären und den nahebringen können, warum ich mich gerade so verhalte, dann nehmen wir auch den Druck raus. Dann nehmen wir den Druck beim Gegenüber raus und bei mir selbst. Denn Menschen sind meistens sehr zuvorkommend und sehr empathisch und verstehen das und können das nachvollziehen. Nur es wird dann problematisch, wenn wir nicht darüber reden und alles versuchen, irgendwie mit uns selbst auszumachen. Dann wird es problematisch. Aber es ist immer wichtig, sowas erstmal anzusprechen, und dann können wir uns anschauen, was man eigentlich dagegen tun kann, um dieses Stressniveau zu reduzieren.
Was sind denn so Tools, die gegen Dauerstress helfen? Also muss ich direkt meinen Job kündigen, wenn der mich stresst?
Nein, das nicht. Natürlich ist das nochmal eine andere Ebene. Also wir sollten uns erstmal anschauen, sind die Lebensumstände, wie sie gerade sind, sind die veränderbar? Wenn ja, super, dann können wir daran arbeiten. Aber wenn gerade, und es werden immer Momente im Leben sein, die sehr stressig sind, das heißt, wir werden immer wieder im Job sein, auch wenn uns der Job eigentlich gefällt, kann es sein, dass die Umstände uns dahin bringen, dass es einfach stressig ist und dass ganz viel Druck herrscht. Wir können nichtsdestotrotz noch andere Sachen machen, die ganz gute Evidenzen hervorbringen und ganz viel Veränderungen erzeugen. Und zwar gibt es für so akut stressige Phasen, das kann man auch auf der Arbeit durchführen, Atemübungen, die super funktionieren und super einfach sind umzusetzen. Was gerade in der Wissenschaft aktuell sehr gut rumgeht, ist diese Double Inhale und einmal Exhale Atemübung. Das heißt, ich atme ganz, ganz tief durch die Nase ein, solange es geht, und dann nochmal einen kleinen Atemzug durch die Nase und dann durch den Mund ganz langsam raus. Das ist nachweislich sehr gut für unseren Parasympathikus, also für diesen Teil des Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Und wenn man das paar Mal macht, dann wird man merken, dass man etwas zur Ruhe kommt. Was man auch super machen kann, auch auf der Arbeit oder zu Hause, wären so Mini-PMR-Übungen, also so progressive Muskelentspannungen. Das heißt, wir können uns irgendwo hinsetzen in stressigen Phasen und uns fragen, so wie fühlt sich gerade der Boden unter meinen Füßen an? Und dann erstmal die Aufmerksamkeit dahin lenken und dann vielleicht etwas höher zu den Knien, dann zu der Hüfte, zu den Rücken. Und das macht man ganz langsam und dann merkt man, dass man für einen Moment raus aus dieser stressigen Situation ist, weil wir einfach unsere Aufmerksamkeit auf etwas komplett anderes richten. Und dann kann unser Körper und unser Gehirn erstmal zur Ruhe kommen und etwas abschalten. Und das hilft langfristig als auch kurzfristig.
Was vor allem auch langfristig hilft, ist, ihr habt es euch sicher schon gedacht, der Alleskönner Sport. Der hat vor allem auch auf unser Gehirn einen krassen Effekt.
Wir hatten anfangs ja besprochen, dass beispielsweise der Hippocampus, dieses Areal für Gedächtnis und Aufmerksamkeit und Konzentration, ja bei stressigen Phasen etwas schrumpft. Das heißt, die Synapsenbildung ist eingeschränkt. Wir wissen heutzutage, dass Ausdauertraining oder andere Sportarten diesen Hippocampus wieder an Volumen steigern. Das heißt, wir können da auch schon ganz, ganz viel verbessern, die Kognition verbessern. Und wir wissen, dass Sport nachweislich den Stress senkt. Was wir noch machen können, wäre natürlich eine KVT, also eine kognitive Verhaltenstherapie, wo wir halt schauen, okay, wie können wir den Alltag so strukturieren, dass wir ja weniger Stress empfinden oder welches Verhalten kann ich wo einbauen, um vielleicht besseres Stressmanagement einzuführen.
Sport und Achtsamkeit sind ja so die Sachen, die man selber in der Hand hat. Ab wann merke ich denn aber, okay, Sport und Achtsamkeit reicht jetzt nicht mehr, ich sollte mir Hilfe holen?
Also chronischer Stress spielt sehr oft eine große Rolle bei vielen psychischen Störungen. Das heißt, meistens beginnen diese Phasen mit sehr stressigen Lebenssituationen. Natürlich ist es immer zu empfehlen, erstmal zu schauen, was kann ich selber dagegen tun und zu schauen, welche Faktoren im Leben kann ich da beeinflussen, wie jetzt Schlaf, wie ernähre ich mich, das spielt ja alles eine Rolle. Wenn ich trotzdem merke, es passiert nichts oder es ändert sich nicht signifikant, dann wäre es die Zeit, mal sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Das merken wir auch oft in den Arbeitsplatz. Das heißt, es gab dann auch viele Untersuchungen bei jetzt Mediziner, die sehr, sehr viele Stunden arbeiten in der Woche. Und bei denen merkt man das, dass wenn man chronisch gestresst ist, verliert man irgendwann die Empathie zu Menschen. Alles ist dann irgendwie egal. Man versucht nur noch alles abzuarbeiten. Und das ist so ein Punkt, wo es dann problematisch wird. Wenn man auch merkt, okay, ich stoße alle Menschen in meiner Umgebung einfach ab, weil ich einfach keine Kapazitäten mehr habe. Und da entsteht so ein sozialer Rückzug. Und wenn diese Faktoren gegeben sind, das sind ja alles Risikofaktoren, die sich ausbreiten können und viele psychische Störungen und Erkrankungen hervorrufen können. Und das sind so Sachen, auf die man achten sollte. Und wenn man merkt, ich befinde mich gerade in der Phase, dann wäre es eigentlich das Beste, was man machen kann, sich auch da Hilfe zu suchen. Und die Hilfe wirkt und ist immer super.
Da könnt ihr zum Beispiel auch erstmal zu einem Allgemeinmediziner oder eurer Hausärztin gehen, weil der Step ist ja manchmal ein bisschen leichter, als einen Therapieplatz zu finden. Übrigens, wir alle haben ein ganz unterschiedliches Stressempfinden, also wann uns was stresst.
Menschen haben unterschiedliche Resilienzen. Wir sprechen in der Psychologie immer von sozusagen Fässer, dieses Vulnerabilitätsstressmodell. Wie viel Stress kann ich eigentlich aushalten, bevor das Fass zum Überlaufen kommt? Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Wie war die Erziehung? Wie war die Kindheit? Welche genetischen Faktoren spielen eine Rolle? Aber auch, wie gestalte ich meinen Alltag? Zum Beispiel, wenn ich mich in einem Job befinde, ist der Job gut für mich? Wenn es ein Job ist, den ich eigentlich gar nicht mag und er stresst mich obendrauf, dann ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass das dann negativ negative Folgen hat. Aber wenn ich etwas mit Leidenschaft mache und es stresst mich dennoch, kann ich trotzdem in all diesem Stress das Gute in dem Job sehen und ich sehe, wofür ich das mache. Dann haben wir noch die ganzen anderen externen Lebensfaktoren, wie zum Beispiel, wie schlafe ich eigentlich? Denn wenn wir gut schlafen, dann kann ich besser mit Stress umgehen oder wie sportlich aktiv bin ich. Mit solchen Faktoren, auch mit Ernährung, bauen wir uns sozusagen unsere Stressresilienz auf. Wie verarbeite ich meine Emotionen? Spreche ich genug darüber? Habe ich einen sozialen Ausgleich? Menschen, bei denen das alles fehlt, die neigen eher dazu, wirklich chronisch gestresst zu bleiben und daraus kann dann eine psychische Erkrankung beispielsweise resultieren.
Für Vanessa ist ja vor allem ihr aktueller Job in der Pflege ein Riesenstressfaktor. Deshalb zu kündigen, das war erstmal kein gutes Gefühl für sie.
Es fühlt sich für mich auch da wieder ziemlich nach Versagen an, weil man ja schon eben so seinen Anspruch hat, wie man arbeiten möchte und dem konnte man jetzt irgendwie selber nicht gerecht werden. Das ist erstmal echt ein Gefühl, ja, was sich gar nicht gut anfühlt, weil ich ja meinen Beruf auch eben so sehr gerne ausübe. Auf der anderen Seite gehe ich einfach davon aus, dass wenn ich den Arbeitgeber nochmal wechsle und nochmal einen neuen Blick bekomme auf den Beruf, dass man da einfach nochmal ein bisschen motivierter wieder reinfinden kann und ja, wieder zu der alten Stärke, sag ich mal, gelangen kann. Dass man nicht in diese Stressspirale kommt, sondern sich auch frühzeitig da eben schafft, wieder rauszunehmen und einen Ausgleich findet.
Dafür wünsche ich Vanessa natürlich alles Gute und euch auch, dass wir gar nicht erst in Stressspiralen landen und sonst gute Wege für uns finden, da auch wieder rauszukommen. Und ansonsten, es ist auch mal okay, out of character zu sein, vor allem, wie Hilal El Abed sagt, wenn wir anderen erklären, was gerade los ist. Ich bin Caro Nieder und ansonsten haben noch Lena Mempel, Jana Niehof, Ivy Norti, Alex Dojanov und Jan Morgenstern mit mir an dieser Folge geschraubt. Hilal El Abed findet ihr auch auf Social Media als Hilal Psych.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk App.